Liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Bus Office. Heute treffe ich einen jahrelangen, sehr, sehr guten Freund. Die meisten von euch werden ihn kennen. Er ist jahrzehntelang einer der besten Journalisten des Landes gewesen. Außerdem seit den 90ern ausgezeichneter Buchautor und jetzt auch in seinen höheren Tagen sehr umtriebig. Ich begrüße mit euch ganz herzlich Dirk Zeefleck. Wie geht's dir, Dirk?
Ja, die Frage habe ich erwartet. Ich bin kaum imstande, darauf zu antworten. Das liegt aber an dieser wunderbaren Feuerrunde gestern bei euch draußen. Ich finde ehrlich kaum Worte für meinen augenblicklichen Gemütszustand, weil ich bin überschäumend glücklich.
Das ist sehr, sehr schön.
Ja, und das hat damit zu tun, man muss sich vorstellen, ich lebe seit Ewigkeiten in Hamburg in der Stadt im vierten Stock und komme dann hierher und sehe Landschaften. Man hat ja schon fast vergessen, da steht er, wie sich das anfühlt. Als ich mit dem Zug von Berlin nach Dresden gefahren bin, da hält er ja nicht, der fährt er nonstop durch. Und da sind wir eine ganze Zeit lang, so 10 Minuten, direkt an einem Wald entlang gefahren. Und ich habe rausgeguckt und da ist mir etwas passiert, was ich so nicht kannte. Ich konnte den Wald atmen sehen. Mhm. Den Blick hatte ich vorher noch nicht. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass meine Seele, die kann ja überall durch, auch durch Fensterglas, sich mit dem Wald vermählt. Und das wiederum hatte das Gefühl gegeben, dass mein Blut mit einem Glückshormon gefüttert wird, der das mich durchspült. So bin ich hier schon mal angekommen. Mhm. Und ich bin ja 4 Tage lang bei euch zu Gast gewesen und habe auch etwas erlebt, was ich schon fast vergessen hatte, dass es das gibt, nämlich Frieden unter Menschen und Liebe. Mhm. Frieden gewürzt mit viel Liebe. Und das hat mich in einen permanenten staunenden Zustand gebracht. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das sehen durfte, dass ich bei euch sein durfte. Und ich nehme das mit als Nahrungsvorrat für schreckliche Stadtzeiten.
Für uns war das auch ein ganz großes Geschenk, dass du bei uns warst. Und wir haben in den letzten Tagen so viele schöne und tiefe Gespräche geführt, häufig ja auch im Rahmen schönster Natur. Und man hätte auf all diese Gespräche die Kamera halten können.
Ja.
Alles waren irgendwie Perlen.
Ja.
Und worüber haben wir nicht alles gesprochen? Über den Tod, über das Altwerden, über Liebe.
Ja.
Über die Zeit, die wir gerade erleben, den Paradigmenwechsel, in dem wir uns befinden. Aber das, was mir so am meisten hängen geblieben ist, was mich auch sehr glücklich macht, ist, von dir erfahren zu haben, dass du mit dieser vollkommen verrückten Welt deinen Frieden jetzt im Alter schließt.
Ja, weil mir ist aufgefallen, dass das ganze Empörungspotenzial, was sich in einem aufstaut, wenn man nach draußen guckt, eigentlich zur Stagnation des eigenen späteren Wachstums führt. Es nagelt einen fest auf eine Realitätsfolie, von der ich beschlossen habe, sie einfach zu ignorieren. Das mag für viele merkwürdig klingen, aber dadurch schaffe ich mir Freiräume für mich selbst. Ja. Mhm. Du verlierst dich total in der Gesellschaft, wenn du sag mal, als Reagierender auf diese schrecklichen, permanenten Schweinereien antwortest oder eine Antwort zu finden versuchst. Das habe ich ja jahrelang im Journalismus gemacht, da war ich jung. Das geht, aber irgendwann fängst du an zu begreifen, was für ein Geschenk dieses Leben ist. Wir haben doch nur uns selbst, um das Leben wahrzunehmen. Wir haben nur unsere Sinne, die uns das Leben erklären. Und die sind verklebt durch Geopolitik, ich bitte dich. Was soll der Scheiß? Entschuldige, ja. Und so bin ich wirklich frei geworden und entspannt und gelassen. Das heißt nicht, dass ich Leute nicht verstehen könnte, die sich noch quälen mit den Bildern und Informationen, die über uns hereinprasseln. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Aber ich bitte auch darum, die Nichtachtung dieser Dinge nicht zu verwechseln mit Ignoranz.
Hm.
Ja, ich weiß nicht, ich entdecke mich gerade völlig neu. Ich habe zum Beispiel keine Vorstellung mehr von mir. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin.
Aha, ich dachte, dass das ja im Laufe der Jahre immer klarer wird.
Nein, C.G. Jung hat genau dieses Phänomen auch beschrieben.
Ach so?
Ja, ja, dass er sich völlig auflöst und dadurch das Gefühl hat, eins zu werden mit allem anderen, was lebt und atmet und kreucht und fleucht. Und er selbst hatte keine, also er hat er wirklich beschrieben, er fand seine Identität nicht mehr. Und da habe ich dann weitergelesen, um zu erfahren, ist er jetzt glücklich oder unglücklich darüber? Aber er war verdammt glücklich und das bin ich auch. Du gibst dich in gewisser Weise auf. Und was heißt das? Dein Ego hat keine Redefreiheit mehr. Ja? Das Ego wird in die Ecke gestellt. Und dann stellst du plötzlich fest, dass deine Wahrnehmung der Welt viel intensiver, viel umfassender ist als vorher. Das Ego produziert ja nur Bedürfnisse. Und das ist lächerlich. Wenn man bedürfnisfrei wird und sich überantwortet, sich übergibt, das ist eine Mutfrage auch. Ja? Dann stellst du plötzlich fest, dass ich kann jetzt nur in Schlagworten reden, das Schicksal dir sukzessive die Dinge präsentiert, die du zu deinem Wachstum und zu deiner persönlichen Befreiung auch wirklich brauchst. Ja? Plötzlich erfährst du eine Liebe zu einer Frau, die du so nicht für möglich gehalten hättest, solange du noch im Begehren verhaftet warst. Mhm. Und wenn das nicht mehr der Fall ist und du in der Lage bist, die Schönheit dieser Person genauso neutral zu empfangen wie die Schönheit eines fließenden Baches oder den Wind im Wald oder so, ja, dann merkst du, dass wir miteinander verwoben sind. Und dann ist die Freude darüber, das sehen zu dürfen, weil man noch existiert, ungemein groß. Ja, das ist eine Entschlackung, eine riesige Entschlackung, die stattfindet. Die kann eigentlich nur im hohen Alter stattfinden. Und ich rate jedem, sich auf das hohe Alter zu freuen. Das hält Dinge bereit für einen, die sind sensationell.
Oh, ich glaube, viele Menschen haben davor furchtbare Angst vor dem Alter.
Ja, das ist ja, liegt ja auch daran, dass diese Kultur völlig entwurzelt ist. Nicht? Wir haben uns angewöhnt, in einer Folie zu leben, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Nicht? Das, was wir als unser Leben begreifen und definieren, hat den Tiefgang einer Badeente, mehr nicht. Ja, ja. Und wenn du, sag mal, diese Matrix verlässt, dann stellt sie erst fest, dass das Leben wirklich ein Wunder ist. Und dass es auch neben der Spezies Mensch Milliarden anderer Spezies zur selben Zeit, sogar am selben Ort gibt, die alle ausgestattet sind mit einer eigenen Empfindungswelt und mit einer eigenen Form von Kommunikation.
Mhm.
Ja? Ich habe bei euch endlich mal wieder dauerhaft, also über 2-3 Stunden hinweg, den Vögeln zuhören dürfen. Was, wenn du jetzt einen Alien, ja, der auf die Erde kommt, wenn du dem eine halbe Stunde Vogelgesang vorspielen würdest Und dann eine halbe Stunde menschliche Unterhaltung. Was wäre wohl schöner für ihn?
Naja.
Ja. Und wir müssen ja wissen, dass dieser Gesang natürlich ihre Art der Unterhaltung darstellt. Die teilen sich Dinge mit, das muss man wissen. Und du kannst, das habe ich eben auch festgestellt, insofern bin ich auch ein blutiger Anfänger. Viele Leute werden darüber lachen, aber du kannst die Botschaften hören, die sie austauschen. Ja, die Klangfarbe, das Temperament und all diese schönen Sachen. Und das geht rein in die Welt der Musik. Und die Welt der Musik ist bei euch im Hause anwesend. Ich durfte deiner Tochter am Flügel zuhören, ich durfte dir zuhören. Ich weiß, dass dein Freund ein guter Gitarrist, ein guter Pianist ist. Und ich habe eine Liebschaft gehabt vor kurzem mit einer Konzertpianistin. Und so bin ich reingeraten in die Peripherie einer Freude, die ihr lebt und veranstalten könnt, wenn ich mich ja immer nur in der Rolle des Zuschauers befinde, weil ich überhaupt kein Talent habe in dieser Richtung, aber ich kann dieses Talent hören. Und das bringt mir große Freude. Und ein Haus für Ohrs, das in ihren Mauern Musik getränkt ist, ist einfach, strahlt auch wahrscheinlich gut ab. Ja.
Das Bild mit den Vögeln, was du gerade gebracht hast, das finde ich so faszinierend. Du hast ja vorhin gesprochen von diesem Einswerden, dass du merkst, dass du in diesem Prozess des Einswerdens mit der Welt begriffen bist. Die Sterbeforschung beobachtet das zum Beispiel, dass Menschen, die im Moment des Todes es schaffen, diese Dualität Ich-Welt abzulegen und einzutauchen in die Einigkeit, in das Einswerden, dass die einen unfassbar glückseligen, freudvollen Tod, so paradox das klingt, erleben dürfen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass selbst wir noch spirituell sehr unerfahrenen oder noch sehr unbedarften und jüngeren Menschen trotzdem einen Abglanz davon verstehen, wenn wir zum Beispiel uns vollkommen vergessen, weil wir die Blüte einer, die Schönheit einer Blüte bewundern oder uns vollkommen vergessen, wenn wir einem Vogelgesang lauschen, dann vergessen wir uns in dem Moment auch und sind einfach nur fasziniert und gefangen von dieser Schönheit unserer Mitschöpfung.
So ist es.
Das ist und doch menschlich, oder? Das
ja,
ist doch
absolut.
Eine zutiefst menschliche...
Das steht uns zur Verfügung, wenn wir wach sind und aufmerksam hingucken, wenn wir also, sagen wir, eine Blumenblüte begreifen in ihrer Bescheidenheit. Die will ja nicht gesehen werden. Die stellt sich ja nicht hin mit geschwellter Brust und sagt, guck mal, wie schön ich bin.
Genau.
Ja. Oder wenn du einfach... man kann den Wind sehen. Man kann ihn sehen in der Reaktion der Pflanzen, die eher von ihm berührt werden. Und dann kannst du ihn plötzlich sehen. Ja? Und wenn du dieses Empfinden, das in dir, in jedem Menschen eigentlich stark ausgeprägt ist, aber völlig vernachlässigt wird, wenn du diesen Standpunkt gegenüber deinem Mitwesen einnehmen kannst in Freude, wenn du die Schönheit siehst, dann bist du im Zustand der Liebe. Nur dann. Und die Liebe ist ja, wie du weißt, die Substanz, die alles im Innersten zusammenhält. Ich hab, darf ich dir das mit Einstein erzählen?
Der Brief an seine Tochter unbedingt.
Genau. Einstein hat seiner Tochter einen Brief geschrieben, in dem er sagt, die Liebe ist eine Form von Energie, die sich um alles wickelt und die Stabilität des Seins garantiert. Das ist die Liebe. Die kann man messen, physikalisch messen. Das wusste ich auch nicht. Mhm. Bisher ging man immer davon aus, dass eine Idee oder eine Herzensangelegenheit. Nein, es ist ein energetischer Fluss. Und er hat seine Tochter gebeten, diesen Brief nicht zu veröffentlichen, weil die Menschheit noch nicht so weit ist. Dann meinte er, im Hinblick auf die Atombombe, die wir Menschen ja immerhin basteln konnten, dass es genauso gut möglich wäre, und so weit sei die Menschheit eben noch nicht, eine Liebesbombe zu bauen. Und dann würde sich schlagartig die Situation auf der Erde zum Positiven verändern. Das fand ich faszinierend, Einstein.
Wunderschön.
Ja.
Du kennst doch das Phänomen der Nahtoderfahrung.
Ja.
Und viele Patienten, die reanimiert wurden, die aber vorher klinisch tot waren, mehrere Minuten oder auch im Koma lagen und sich in einem Jenseits befunden haben und dann mit irgendwem sprachen und gefragt haben, ja, wenn ich dahin schon wieder zurück muss, was ist denn der Sinn von all dem?
Ja.
Dann haben alle, die sich daran erinnern konnten, gesagt, Liebe war die Antwort.
Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe zwar keine Nahtoderfahrung gemacht, aber ich hatte das Vergnügen, eine Frau kennenzulernen, die darüber ein Buch geschrieben hat. Das war eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, die war auch sehr reich, aber innerlich total leergebrannt. Und wenn ich sage leergebrannt, passierte ihr dann auch, dass sie in ihrem Haus, das abbrannte, unglaublich schwer verletzt wurde. Also sie hatte nur Brandwunden und fiel ins Koma. Und die Ärzte hatten sie eigentlich schon aufgegeben. Und sie berichtet, was sie, sagen wir mal, wie sie auf die Erde gucken konnte, aus einer anderen Perspektive. Und das Überraschende daran war, dass sie sagt, alles, was ich hier unten gesehen habe, alle Schweinereien, alle Kriege, alle Hungersnöte, alle, was weiß ich, alles, was so schrecklich ist, ist aus der Vogelperspektive von dort oben alles in Ordnung. Das macht alles Sinn. Und der Meinung bin ich eben auch, dass die Evolution, die ja nun wirklich schlauer ist als der Mensch, diese Spezies, die so eine zerstörerische Kraft an den Tag legt, die mit einem gehörigen Portion von Dummheit ausgestattet ist, eingesetzt wurde, um diesen Planeten vielleicht einmal kräftig umzuflügen, damit sie sich neue Bahnen suchen kann. Wer weiß es. Aber allein, dass man in diese Richtung denkt, dass man nicht in den alten Denkschienen verharrt, hilft dir persönlich sehr, neue Ansätze zu finden. Und wie gesagt, ich wollte noch mal von der Liebe sprechen, jetzt in Bezug auf Zwischenmenschliches. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach all der Erfahrung, die ich in meinem langen Leben mit Frauen gemacht habe, mit den unterschiedlichsten, schönsten Frauen, noch mal eine neue Entdeckung, also eine grundsätzlich neue Erfahrung machen würde. Und die mache ich jetzt gerade mit einer Person. Und mir macht das, erscheint das alles sehr sinnvoll, weil ihre Seele ist älter als meine. Das weiß sie und das weiß ich. Und ich habe das Gefühl, dass ich in ihre Lichtschleppe einen Raum betreten darf, den ich noch nicht kenne, aber auf den ich wahnsinnig neugierig bin. David Bowie hat gesagt, als er gestorben ist, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich weiß, dass wir eine Menge Spaß haben werden da oben. Ja, und der Tod, du hast recht, das ist in der Tat, bleibt ja nicht aus, wenn du 80 wirst. Ein Thema, das mich mehr bewegt als alles andere. Ich meine jetzt nicht den Tod der anderen, ich meine den eigenen, der ja demnächst auf anzukommt. Und auch da musste ich nicht lange theoretische Konzepte oder Literatur lesen oder sonst was, sondern der stellt sich vor, von alleine stellt er sich dir vor und sagt, hallo, darf ich bei Ihnen anziehen? Ich bin der Tod. Jetzt lebe ich mit ihm zusammen. Wirklich.
Macht der Angst?
Nein, er ist ein super Typ. Ich mag den. Er ist ein super Typ. Wir lachen, wir gucken Netflix. Verstehst du? Ja, wir unterhalten uns. Und er hat gesagt, keine Angst, er würde mir schon rechtzeitig Bescheid geben, wenn er seiner Aufgabe nachkommen muss. Danach sieht es im Moment nicht aus. Ich habe ihn gerne. Er ist wirklich ein toller Typ. Und mein Vater, der alle Weltreligionen studiert hatte, fand nicht zum Glauben. Mhm. Ja, nirgendwo. Mhm. Und die beiden Studenten, die ihn gepflegt haben, da war ich in San Francisco, berichteten mir hinterher, dass er einen Tag vor seinem Tod lachend in seinem Bett gesessen hätte und gesagt hat, ah, da bist du ja. Wahnsinn, oder?
Hm. Wer kann das gewesen sein?
Der Hein nennen wir in Norddeutschland den Tod. Das war Hein.
Mhm.
Ja? Er ist eine dezente Person, glaub es mir. Kennst du den Film Cocteau, Orphée?
Nein.
Wow, Orpheus und Eurydike, nicht wie sie verschwindet und er versucht, sie aus dem Totenreich zurückzuholen. Das ist ein gigantischer Film.
Wie heißt der Film?
Orphée, Orpheus.
Orphée. Ach so.
Ja.
Ah,
und mit Jean Marais in der Hauptrolle. Und da gibt es eine Geschichte, die hat Cocteau sich ausgedacht. Die ist wunderbar. Der Tod in diesem Film, der ihn also auch noch holen soll, ist eine Frau. Gespielt von Maria Cesare, so heißt die, großartig. Und der passiert etwas, was am Tod, sie ist nur einer von mehreren Toten, die losgeschickt werden, das ist absolut verboten als Tod, sich zu verlieben. Und sie verliebt sich in diesen Jean-Marie, den sie eigentlich holen soll. Und daraus entwickelt Cocteau eine dramatisch schöne Geschichte. Ja, unglaublich schön. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich komme ins Sammeln. Ne?
Ich erinnere mich gerade an den Film Rendezvous mit, ich glaube, Joe Black.
Ja, ja, der war mir zu langatmig und zu kitschig und zu.
Aber das ist dann auch das Thema, der Tod
soll
einen Sterblichen abholen und dann verliebt er sich und der Rest ist Geschichte.
Ja, ja. Mhm. Aber den fand ich widerlich, den Film. Das Thema war okay, aber wie es da geboten wurde, naja. Ja.
Die Sterbeforscherin Elisa Kübler-Ross wurde mal gefragt, hat Elisabeth Kübler-Ross Angst vor ihrem eigenen Tod? Und sie antwortet so ganz spontan wie ein junges Mädchen, nein, ich freue mich darauf.
Ja.
Und in einem anderen Gespräch sagte sie dann, ach, ich werde dann mit Mahatma Gandhi und mit, ich weiß gar nicht, wen sie noch genannt hat, wir werden dann da gute Gespräche haben und ein schönes Wiedersehen
ja,
feiern.
Ja, das glaube ich nicht, dass es so verläuft, weil, und ich glaube, dass ich an dieser Stelle recht habe, wenn ich sage, dass wir alle einem riesigen Energieozean entspringen. Und zwar verläuft das so, auf dem Ozean gibt es ja Wellen, busch, ja, und auf den Wellen gibt es kleine Tropfen, die nochmal aus der Welle springen und in der Sonne glitzern. Und jede einzelne Existenz, die hier ihre 70, 80 Jahre verbringen darf, ist einer dieser Tropfen, der endlich ist natürlich und wieder zurückfällt in dieses große Meer. Und da gibt es keine Identitäten. Da bist du eins und darauf freue ich mich. Ja? Mhm. Deshalb trainiere ich jetzt schon mal, niemand zu sein.
Mhm. Wer weise werden möchte, muss sterben lernen.
Ja, das ist wahr. Es gibt ein wunderbares Buch oder einen Film sogar, das heißt The Art of Dying, also die Kunst des Sterbens. Meinst du das?
Also dieses Zitat findet darin auf jeden Fall Anwendung.
Ja, ja. Und es gibt auf allen Gebieten, das fängst du eben auch, früher war das eher ein Gefühl, dass man sagt, ach, das war Zufall, damit tun wir immer alles ab, was uns etwas sagen will. Ja? In Wirklichkeit, it's written on the wall. Es wird dir von Anfang an ein Lernprogramm implantiert, das wir abarbeiten. Dafür ist dieses Leben da. Und das ist für jeden gleich. Das Programm ist für jeden gleich. Die erste Liebesenttäuschung, der erste finanzielle Verlust, der erste Verkehrsunfall, die erste Krankheit und so weiter und so fort. Aber dieses Programm findet in jedem Leben einen anderen Ausdruck, in verschiedenen Biografien findet er statt. Im Grunde ist die Basis immer gleich, zur Erlösung zu bekommen. Mhm. Naja.
Aber manche Menschen verbittern auch. Ich kann mich gut an einen Dirk C. Fleck erinnern, an Vorträge von ihm, wo er einen heiligen Zorn versprüht auf die Dummheit der Menschheit und ihrer Brutalität gegen die Mitschöpfung. Und von diesem Zorn spüre ich jetzt bei dir nichts mehr.
Na Gott sei Dank, sonst hätten wir ja nicht so eine angenehme Atmosphäre. Ja. Prost.
Sehr zum Wohl.
Nein, dieser Zorn ist natürlich auch Teil deines Wachstums und der muss auch sein. Also wer in jüngeren Jahren diesen Zorn nicht verspürt, der weiß gar nicht, wo der lebt. Ja,
der ist gleichgültig.
Ja, der Rilke, den ich übrigens auch bei euch gefunden habe mit seinen gesammelten Werken und den ich jetzt wieder neu entdecke, der hat über den Tod einen Satz gesagt, den ich großartig finde. Er sagt, Tod ist, wenn jemand lebt und es nicht merkt. Genial, oder? Mhm. Und das ist leider bei den meisten so. Sie merken nicht, dass sie ein unglaubliches Geschenk gerade erfahren, das Leben. Und vor uns sind Milliarden und Abermilliarden von Menschen und anderen Lebewesen natürlich diesen Weg gegangen. Was machen wir für ein Aufhebens darum? Warum ist unsere Kultur nicht in der Lage, den Tod feierlich zu integrieren, wie die Mexikaner beispielsweise?
Hm. Ja? Ich finde es wirklich ganz erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen sich da gebaren. Manche versuchen mit immensen Geldern eine Forschung zu entwickeln, die den biologischen oder die das technologische ja. Überleben des Menschen gewährleistet. Und andere üben sich darin, das Sterben zu lernen und freuen sich regelrecht darauf. Aber es ist ein Kampf, so alt wie die Menschheit, mit dem Tod, dafür oder dagegen. Warum werden wir denn nicht irgendwann mal kollektiv zu einer Erkenntnis kommen?
Gute Frage, das meint der Einstein mit der Liebesbombe. Mhm. Ja, das hat er gemeint, glaube ich. Ich weiß nicht, dadurch, dass diese kollektive Solidarität so schwer herzustellen ist, für die wir alle irgendwann mal gekämpft haben, ziehst du dich auf dich selbst zurück, ohne das andere aus den Augen zu verlieren, aber du bist dir plötzlich wichtiger. Und dann stellst du fest, dass du lesen lernst, du kannst die sogenannten Zufälle plötzlich deuten und kannst sie als Hinweise begreifen. Ja? Das fängt an mit einer Geschichte, bei mir fing es an, als mein Vater im Sterben lag, musste ich für Geo nach San Francisco. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich fahren soll oder bleiben soll. Und er sagte, fahr mal, mein Junge. Ich verspreche dir, ich bleib so lange im Leben, bis du zurück bist. Ja, dann bin ich los und hatte auch meinen Job gemacht. Und zum Abschluss wollte ich diesen wunderbaren, also das muss, da musst du hin, ja, da müsst ihr hin, Yosemite, Nationalpark. Mhm. Was Schöneres habe ich noch nicht erlebt, ja. Also, das haut euch um, das erträgt ein normaler Mensch nicht so viel Schönheit. Also,
oh wow, mich, jetzt bin ich neugierig.
Ja, mich hat es gebrettert, ja, also wirklich gebrettert. Na, egal. Ich bin auf dem Rückweg und fahre so eine Passstraße runter nach San Francisco und da stellt sich ein uralter Coyote mir in den Weg. Mhm. Uralt. Sah ziemlich krank aus. Und ich musste also bremsen und dann lief er herum. Ich drehte die Scheibe runter und wir guckten uns an. Und dann verschwand er im Wald. Da dachte ich, oh Mann, der will mir was sagen. Und so haben die Indianer nicht von Tieren gesprochen, die man als Messenger, als Botschafter ausschickt. Ja. Mhm. Und dann habe ich Gast gegeben, bin aus San Francisco, habe in Hamburg angerufen, meine Mutter war im Hubbard. Nein, ist alles in Ordnung. Dann bin ich in die Sauna und die war aber überfüllt. Und ich sitze mit meinem Handtuch und werde wieder unruhig und gehe wieder zurück ins Hotel. Ruf an, einer war gestorben. Weil die Indianer sagen, wir können natürlich nur Messenger aussenden, die in einer ähnlichen Situation sind, wie derjenige, der die Botschaft bringt, also aha, losbringt. Und der sah todkrank aus. Aha. Naja, dann kam ich zu spät, also nur noch zur Beerdigung. Ich will nur sagen, da fing ich an, Zeichen zu lesen. Mhm. Und das ist spannend, weil es gibt ja nicht nur Horrorbotschaften, die dich erreichen, sondern es gibt unglaublich viel Glücksbotschaften. Und ich hatte mal das Glück, mit dem Quantentheoretiker Hans-Peter Dürr zu Abend zu essen.
Oh, wow.
Ja, wirklich. Also nicht alleine,
aber... Da wirst du jetzt viele neidisch machen, vermutlich.
Ja, und er war auch gut aufgelegt und er erklärte der Runde, das war bei Katharina Trebitsch, diese Filmproduzentin, erklärte der Runde den Charakter von Quanten. Also Quanten sind sehr verspielte Wesen. Ja? Und solange der Mensch versucht, die Geheimnisse ihrer Quantenwelt mit dem Verstand zu begreifen, führen sie sich an der Nase rum. Da erfährst du gar nichts. Aber sie spielen gerne damit, dich an der Nase rumzuführen. Er sagt, der einzige Weg, den sie akzeptieren, wo sie dir wirklich die Wahrheit zeigen, erstmal sukzessive, damit es nicht zu viel wird und so weiter, ist, wenn du umswitcht vom Logos zum Herzen, wenn dein Herz sucht, dann erweisen sie sich als zu Diensten. Ja? Und das fand ich so schön.
Das hat Dürr gesagt, ja?
Hans-Peter Dürr.
Wahnsinn.
Ja. Deshalb hatte die klassische Physik am Anfang auch solche Schwierigkeiten, die Quantenphysik zu akzeptieren, weil es findet ja alles über den Verstand statt. Und die Wissenschaft ist ja, warum wir so wissenschaftsgläubig sind, jetzt auch in Corona-Zeiten und so, ist so ein Aberwitz. Weil die Wissenschaft tut nichts anderes, als mit der Taschenlampe durchs Weltall zu laufen und glaubt das, was gerade in diesem kleinen Strahl ist, als Realität ausgeben zu dürfen. Und das ist eine Frechheit sondergleichen. Ja. Jeder alte Kulturstamm würde sich schlapplachen über uns, wenn es sie noch gäbe.
Ich fühle mich gerade an unser erstes Gespräch 2017 erinnert. Da hatten wir, glaube ich, auch die Metapher von der Taschenlampe, die in den dunklen Raum leuchtet.
Ja,
und
ja,
das, was im Lichtkegel sich befindet,
ja,
ist die Wahrheit. Oder angeblich ist das die Wahrheit.
Mhm.
Ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass die Liebe wirklich eine oder die relevante Größe oder das relevante Ding des Lebens ist, vielleicht fällt es Menschen so schwer zu sterben, die keine Liebe haben.
Ja,
in ihrem
am
Leben
Anfang,
hatten.
Ich kann das verstehen sogar, also diese Ängste, ja. Nur wenn du dabei bleibst, wenn du Liebe definierst, nicht nur in Bezug auf deine Bedürfnisse, so findet es ja in der Regel statt. Ja.
Nein, nein, ich meine schon recht wahrhaftig Liebe.
Ja, wenn du verstehst, dass du, um sie zu begreifen, um den Geschmack dieser Liebe und das Aroma in dich aufzusaugen, eben das ganze Konstrukt an Schöpfung gleich lieb haben musst, schätzenswert haben musst, erst dann bist du in der Lage, die Früchte dieser Hingabe zu ernten. Nicht? Deshalb sage ich, man muss sich aus dem Spiel nehmen. Man darf seine eigene Person nicht wichtig nehmen. Und das ist gar nicht so schwer.
Naja, wir leben aber in einer Gesellschaft, die das total schwer macht.
Ja, deshalb sage ich ja, habe ich entschieden, an dem Spiel nicht mehr teilzunehmen.
Mhm.
Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Sonst fressen sie dich auf. Ist so. Und ich habe ja ein Recht zu leben. Und das ist kein Leben. Die Auseinandersetzung mit diesen Schwerverbrechern ist kein Leben.
Du schreibst ja bald einen Sittenroman.
Ja.
Erzählst du unseren Zuschauern mal was darüber? Was ist ein Sittenroman und warum schreibst du den jetzt?
Weil ich glaube, jeder, der über ein gewisses Talent verfügt, um Musiker, Maler, Schriftsteller oder so, fühlt sich am Ende seines Lebens aufgerufen, etwas zu wagen, wozu vorher seine Kraft nicht gereicht hat, was er aber unbedingt noch machen möchte.
Mhm.
Und ich möchte unbedingt diesen Sittenroman schreiben, das ist eine ausgestorbene Literaturgattung, die gibt es nicht mehr. Madame Bovary war einer, der Mann ohne Eigenschaften war einer und so weiter. Es gibt so einige. Aber es macht keiner mehr. Der Sittenroman zeichnet sich dadurch aus, dass er den Geschmack und das Aroma einer Epoche literarisch spürbar macht und seine Protagonisten innerhalb dieses Aromas ja agieren, wie auch immer. Meine Idee ist, ausgehend von der Tatsache, dass ich diese Epoche, in der wir leben zurzeit, als eine durch und durch versüffte pornografische Epoche empfinde. Mhm. Damit meine ich, den Begriff Pornografie auf alles ansetzen zu dürfen. Es ist alles aus dem Ruder gelaufen, es wird alles anders bewertet. Es ist fürchterlich pornografisch, saumäßig. Und innerhalb dieses schrecklichen Umfeldes finden sich drei Leute zusammen, eine Frau und zwei Männer, die zu ihrer eigenen Überraschung zu einer Liebeseinheit verschmelzen. Und die beschließen, dieses Geschenk einer Dreierbeziehung dazu zu benutzen, aus diesem pornografischen Sumpf herauszuwachsen und sich zu befreien. Das ist die Idee meines Sittenromans.
Und würde die Geschichte anders funktionieren, wenn es ein Paar wäre mit zwei Protagonisten?
Würde auch funktionieren, aber ich finde das zu dritt viel spannender, weil er diese ja, weil er mehr Konfliktpotenzial
auf jeden Fall
und im Lernprozess und so weiter.
Ja, das ja, okay, stimmt, in der Gestalt.
Ja, ja. Ja, okay. Also so ein glückliches Paar wie Bert und dich würde ich da nicht implantieren.
In das wäre total langweilig, meinst du?
Das wäre langweilig, ja.
Okay. Na gut, aber ich finde es ganz gut langweilig jetzt.
Ja, natürlich. Nein, weil ihr eigentlich schon da seid. Das meine ich. Und wenn drei Leute, die alle nicht gewohnt sind, den Dritten zuzulassen, ja, wobei die beiden Männer natürlich beschlossen haben, Gentlemaner, wie sie sind, der schönen Frau das Zepter in die Hand zu geben und die Dinge zu regeln. Da steckt eine Menge Zündstoff, eine Menge Erzählstoff drin und das braucht man als Schriftsteller natürlich. Ja. Und der Rahmen ist halt diese pornografische Epoche, die du ja an jedem
Leben... Naja, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr erklären, da weiß jeder, was du meinst. Oh, das, da bin ich hochgradig interessiert und neugierig, wie das... Ja,
ja,
wie
aber
du das
weißt,
zu Papier bringen wirst.
Das habe ich schon am Feuer erzählt, gestern oder vorgestern. Mir ist dieses Projekt so wichtig. Und ich weiß, was ein Roman oder eine Idee, die in die Welt will und sich Dirk Fleck jetzt ausgesucht hat, um sie praktisch aufzufangen und weiterzugeben, zu formulieren, der hat Ansprüche. Der will dort geschrieben werden, wo der Autor die besten Voraussetzungen vorfindet. Ruhe, Natur, nette Menschen. Und ich bin auf der Suche nach so einem Platz, und den glaubte ich ja, die Geschichte kennst du, im Burgenland gefunden zu haben. Als mir deine Tochter vorgestern die Frage stellte, wenn du dich hier so wohl fühlst, warum guckst du dich nicht hier nach einem Haus um? Da fehlt es mir wie Schuppen von den Augen. Das würde ich gerne, ja. Ich glaube, hier würde das gelingen.
Im rechtsradikalen Sachsen, Dirk, bist du sicher?
Ja, ich bin ja selbst Nazi.
Das okay, dann bist du ja in bester Gesellschaft. Dann ist ja alles in Ordnung.
Also.
Prost.
Prost.
Ja.
Prost auf das Lieblingswort von Albert Einstein. Das heißt nämlich Querdenker.
In der Tat.
Ja, ja,
in der Tat. Auf die Querdenker.
Auf die Querdenker. Mhm. Kaput, sagt dir der Name was?
Ja.
Das ist ein kleines Städtchen westlich von Berlin in der Mark Brandenburg. Und ich sollte für Merian über Linné, den Landschaftsarchitekten Linné, schreiben und kam also durch Brandenburg und auch nach Kaput. Und da fiel mir ein, Mensch, da hat doch der Albert Einstein sein Sommerhaus gehabt. Mhm. Und dann habe ich das gesucht und fand es im Wald. Saß dort auf der Terrasse und habe mir vorgestellt, mein Gott, hier haben die Geistesgrößen der Welt Besuch erstattet. Mm. Und Fleck sitzt hier auf der Terrasse, nimmt sich das Recht. Das war gigantisch. Also was den Dingen auch anhaftet, an Erinnerung. Das ist ja nicht so, dass du eine Situation aufgibst und zack, ist der Platz wieder bereinigt. Nein, es ist wie Blütenstaub, der in den Mauern hängt und in den Baumgipfeln und so. Das war so spürbar.
Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass es Zeit in der Gestalt gar nicht gibt, wie wir sie denken.
Ja, so ist es.
Du hast ja so unfassbar viele Menschen kennengelernt in deinem Leben. Berühmte und Unbekannte, hochinteressante und ganz eigentümliche. Und du hast auch mir eine Begegnung beschrieben, ich denke zu erinnern, bei den Hopi-Indianern, die dir erzählt haben, ein Mann kann sowieso erst lieben, wenn er 50 Jahre alt geworden ist. Erzählst du davon?
Das war wirklich irre. Also das war auch so ein Riesenschritt, den ich machen durfte ins Bewusstsein. Ich war 48 und las, dass die Hopi-Indianer sagen, dass ein Mann mit 50 Jahren erwachsen wird.
Ist das, ich gedacht, wie geil, ist das beleidigend,
da gibt es eine Kultur, die kennt mein Tempo. Ja, ehrlich. Und dann habe ich gefragt, warum reden die nicht von Frauen? Ganz einfach, weil sie der Meinung sind, dass ein 12-jähriges Mädchen bereits ausgebildet sein kann.
Ich glaube, das ist bei den Juden auch so. Na, darum werden die jüdischen Mädchen nicht religiös ausgebildet, weil gesagt wird, na, die sind ja schon fertig.
Siehst du, das meine ich. Und jetzt werde ich 50 und bin da hingefahren und da gibt es ja in diesem Reservat drei Tafelberge, die Mesas. Und da habe ich mich auf den mittleren gesetzt und habe die Sonne scheinen lassen und mir bewusst gemacht, dass ich ja jetzt erwachsen werden will. Und als ich dorthin kam, morgens sehr früh, ging die Sonne auf und in 20 Meter Abstand stand plötzlich ein Mann im nackten Oberkörper und schaufelte sich das aufgehende Sonnenlicht ins Gesicht. Das war mir so peinlich, da Zeuge zu werden. Ja, aber den hat es nicht gestört, der hat mich geduldet. Also das war sein morgendliches Ritual. Und dann bin ich zurück und erinnerte mich daran, warum sagen die Hopi 50? Weil sie sicher sein wollen, dass du ab 50, wenn du Mann bist, das Prinzip von Liebe und Verantwortung nun endgültig verstanden haben musst. Weil sie wissen oder wussten und wissen es vielleicht immer noch, dass wir Männer ja fürchterlich eitle, egoistische Gockel sind, die sich als Bestäuber ganz wohl fühlen. Ja? Nur diese Jünglingsattitüden musst du irgendwann, wenn du ins wirkliche Leben treten willst, ablegen. Und da haben sie gesagt, das ist 50.
Kein das, Jäger mehr sein.
Ja, und, ja genau. Und das habe ich verstanden. Und glaub mir, ich weiß nicht, wie es funktioniert hat. Von diesem Moment an, ich komme zurück nach Deutschland, hat sich mein Verhältnis zu Frauen schlagartig verändert. Schlagartig. Ja? Ich war plötzlich in der Lage, ihr Wesen, ihre Schönheit, ihr Temperament zu lieben, ohne etwas haben zu wollen. Völlig neue Erfahrung. Ja. Nein, großartig.
Denkst du, das wäre dir anders ergangen, wenn du diese Unterweisung der Hopi-Indianer nicht bekommen hättest?
Ja, weißt du, das ist müßig, darüber nachzudenken. Mhm. Das meinte ich eben, als ich sagte, it's written on the wall, lern das Leben lesen. Mhm. Dass ich mit 48 davon erfahren habe, ist ja nicht umsonst passiert. Das ist mir zugeschoben worden als Hinweis. Im Moment weiß man das noch nicht. Mhm. Im Nachhinein weiß ich ganz genau, das ist, wie heißt das Spiel, das Kinder im Wald spielen, wenn sie irgendwelche Zeichen legen auf dem Boden.
Schnitzeljagd.
Das ist wie eine Schnitzeljagd. Mhm. Ja? Und das sind die Quanten.
Jetzt wird das in der Rückschau klar.
Ja, in der Rückschau, klar. Und jetzt bin ich schon in der Lage, das alles zu lesen. Aber so gelassen wie oder so souverän, wie ich jetzt hier versuche zu erscheinen, bin ich ja gar nicht. Noch nicht. Das ist auch gut so, weil der Prozess ist nicht abgeschlossen.
Denkst du, er ist irgendwann abgeschlossen? Kann man irgendwann sagen?
Im Moment deines Todes, ja.
Ja, vielleicht dann.
Ich will erzählen von dem dritten Band meiner Maeva-Trilogie, Feuer am Fuß. Ich war im Wort beim Verlag und hatte zum ersten Mal eine Schreibblockade, weil ich nicht wusste, wie ich in dieses verdammte Buch komme. Ich fand keinen Zugang. Und das dauerte ein halbes Jahr. Ich wollte schon in die Ecke pfeffern, einen Vertrag kündigen und so weiter. Und dann träume ich eines Nachts, dass meine ehemalige Freundin Jutta, die in Chor gestorben war, einen Boten losgeschickt hat, um mich zu treffen. Also das habe ich geträumt. Er kommt zu mir und sagte, Jutta möchte ich sprechen. Ich bin dann aufgestanden und habe sie auf einer Ebene getroffen. War gar nicht, das war gar keine euphorische Begrüßung, es war freundlich und alles. Und er sagt so, du wirst dich sicher fragen, warum ich dich gerufen habe. Ja, ich möchte dir zeigen, wie man im Moment seines Todes zu atmen hat, damit man sich nicht zurückbeißt in ein Leben, das einem nicht mehr gehört.
Aha.
Das, und dann haben wir trainiert. Das ist alles noch Traum.
Wahnsinn.
Und dann geht das im Buch so, da tritt mir jemand in die Seite. Ich liege in einer Moskauer Metrostation mit anderen homeless people. Mhm. Und die springen alle auf, rasen in den Tunnel, weil die Polizei unterwegs ist. So werde ich aus diesem Traum gerissen. Aber dadurch, dass ich den träumen durfte, hatte ich den Anfang meines Buches, so simpel, es ist nur eine halbe Seite. Ich habe den aber eins zu eins aufgeschrieben und war plötzlich im Flow. So passiert das manchmal, ja.
Und so hast du wahrscheinlich viele magische Momente in deinem Leben sammeln können, die dir wirklich erst in der Rückschau klar geworden
jetzt
sind.
Jetzt in der Rückschau, ja.
Und was waren denn so, gab es noch so eindrückliche Erlebnisse?
Das wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb, aber wenn ich daran denke, mit welcher Chutzpe und Selbstverständlichkeit ich geglaubt habe, ein Anrecht auf Schutzengel zu haben, die meinen Sinnen und Ersinnen dann auch erfüllt haben. Ich bin von einer Armee von Schutzengeln über Jahrzehnte begleitet worden. Wenn ich an die beinahe Unfälle denke, die ich beispielsweise im Auto erfahren durfte, wo man normalerweise davon ausgeht, dass ich schon seit 30, 40 Jahren unter der Erde liege. Nicht? Also wirklich, da waren Dinger dabei, das glaubst du gar nicht. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo ich begriffen habe, wer da am Wirken war. Und den habe ich dann gesagt, ohne zu übertreiben, herzlichen Dank, aber ich brauche euch nicht mehr. Und von dem Moment an, das war so ungefähr, als ich 60 wurde, gehe ich alleine. Ich weiß, dass sie sofort zur Stelle wären, wenn wir nochmal, aber das wird nicht mehr passieren. Und diese Interaktion, dieser Dialog, den man dann mit Wesen hat, die nicht beweisbar sind und wofür die meisten, ich glaube nur, was ich sehe, ja, die Welt aufhört. Das ist eine Armut, wo mir die Leute leid tun, wirklich leid tun, weil sie sich nichts gönnen an Überraschungen in ihrem Leben, an den unglaublichen Schönheiten. Hier zum Beispiel sehen wir den Wald und die untergehende Sonne, die ein spezielles Licht ins Grün zaubert, was sich in jeder Sekunde ändert, weil der Wind auch tätig ist und so. Und das ist genau das, was ich meine. Nichts ist statisch. Nichts. Alles ist permanent in Bewegung. Und wir Menschen haben alles festgeklopft und statisch gemacht. Die Zeit. Hier wird gemessen in Sekunden, in Stunden, in Jahren, in Jahrzehnten und so weiter. Es ist so lächerlich, wenn du dir überlegst, dass Zeit für jeden Menschen jederzeit anders wahrgenommen wird. Ja? Nehmen wir mal die Größe einer Minute und stellen uns einen Menschen vor, der gerade auf dem elektrischen Stuhl angeschnallt wird.
Oh Gott.
Und dann nehmen wir einen normalen Netflix-Gucker, der nach einer neuen Serie seppt. Und das dauert auch eine Minute. Kann man nicht die Einheiten vergleichen von der Intensität? Nein, kann man nicht. Und das gilt für alles. Ja. Und was die Hopi-Indianer noch machen, das habe ich auch erfahren. Rede ich jetzt zu viel?
Nein.
Habe ich auch erfahren, als ich da war. Wenn sich dort die Kinder streiten, was da selbstverständlich auch vorkommt, dann ist sofort ein Erwachsener zur Stelle, nimmt die beiden zur Hand und sagt, schaut mal in den Himmel. Warum tun sie das? Weil sie den Kindern dadurch zeigen wollen, in welch unendlichem Raum sich ihr Leben stattfindet und wie unendlich lächerlich der Zoff ist, der da gerade passiert. Das sind so Gesten des Alltags in funktionierenden Gesellschaften.
Das ist schön.
Ja, ist sehr schön.
Was wünschst du dir?
Eigentlich bin ich ja wunschlos glücklich. Das habe ich jetzt hier während der Tage wieder gemerkt. Das war so viel, was ich hier wahrnehmen durfte und was ich bekommen habe, auch von euch. Da entstehen keine persönlichen Wünsche mehr. Da bist du einfach nur beschenkt und mit dem Genießen dieser Geschenke beschäftigt. Ja? Und das ist ein wunderbarer Zustand, wunschlos zu sein. Mhm. Wirklich. Mhm. Ja?
Da gibt es doch dieses Bild von Harry Potter. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast oder ob du jemals die Filme gesehen hast.
Ja,
da gibt es
den
Spiegel. Der Spiegel, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, jedenfalls zeigt er dich so mit der Erfüllung deines größten Herzenswunsches. Und der glücklichste Mensch auf Erden würde sich einfach nur so sehen, wie er selber ist.
Ja. Ja.
Ohne irgendetwas bei sich.
Wo du Spiegel sagst, ich hab mal einen Artikel geschrieben für Apollut, in dem ich den Gedanken weiterverfolgt habe, wie sehe unser eigenes Leben und auch das gesellschaftliche Leben aus, wenn wir einvernehmlich beschließen würden, die Spiegel aus unserem Leben zu entfernen, sowohl in der Wohnung als auch im öffentlichen Raum, sodass du nicht mehr ständig dich spiegelst und dir falsche Vorstellungen von dir selbst machst. Mhm. Wie die Tiere, die keine Spiegel haben. Mhm. Die haben keine Vorstellung von sich selbst, kommen aber auf die Art und Weise prima miteinander klar. Und das würde allein dieser simple Trick, die Spiegel zu entfernen, würde zu einer total anderen Gesellschaft führen.
Denkst du, dass die Menschen dann kein Ich-Bewusstsein hätten?
Also, ich weiß es natürlich nicht, aber denk mal selbst in die Richtung.
Naja, das ist ein total interessanter Gedanke, der mich, gelinde gesagt, in Panik versetzt.
Wenn du nicht mehr weißt, wie du aussiehst, ist doch großartig.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen,
Eitelkeit fällt weg, alles fällt weg an Ego. Nicht, das war nur mein Vorschlag zur Güte. Mhm. Na, als Weltverbesserer muss man gelegentlich einen Vorschlag.
Tja, was denkst du denn, wenn du in so einen Zauberspiegel gucken würdest und du würdest dich sehen mit der Erfüllung deines dringendsten Herzenswunsches? Wie würdest du dich denn dann sehen? Was würde sich für dich erfüllen müssen, damit du in diesem Zustand bist? Oder würdest du dich so sehen, wie du jetzt bist?
Ich habe keinen Herzenswunsch mehr. Ich nehme gerne wahr und genieße es über alle Maßen, wenn ich in den Sog zu einer Frau gerate, von der du weißt. Das ist Höchstgenuss. Mhm. Ja? Aber ich nehme, sagen wir mal, diese Dynamik jetzt nicht zum Vorwand, die Beziehung mit Wünschen zu belasten. Überhaupt nicht. Mhm. Ja, im Gegenteil, dann geht der Zauber verloren. Und darüber könnte ich wirklich stundenlang reden.
Viele Menschen haben heutzutage die allergrößten Ängste und Sorgen im Hinblick auf die Zukunft. Und die allerwenigsten sind in dem glücklichen Umstand, die Welt mit einer altersweisen Milde zu betrachten oder mit dem Gefühl dieses, Leute, ich habe meinen Teil getan, es geht mich jetzt nichts mehr an. Wie reagierst denn du auf Leute, die dir schreiben, du hast ja auch eine ganze Menge Fanpost, du hast ja mit den Hamburger Gesprächen und mit deinen Artikeln bei Apollut einen steten Quell an Output, den du lieferst und da kommt ganz viel rein. Viele Menschen gucken dich regelmäßig, lesen deine Beiträge und werden ja auch ihre Sorgen und Befürchtungen an dich herantragen.
Das
wie
ist
antwortest
richtig,
du denn
aber das wird
solchen
dir noch
Menschen?
Mehr passieren als mir. Deshalb kennst du das. Ich bin nicht jemand, der das nicht freudig zur Kenntnis nimmt, wenn sich wildfremde Menschen mit irgendeiner Frage an mich richten. Mhm. Ja? Ich antworte auch auf alles. Mhm. Das ist praktisch bin ich mir schuldig, dass ich diese Leute nicht alleine lasse. Und viele haben mir dann Jahre später geschrieben, dass ihnen das sehr geholfen hat. Und so, das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn du jemandem helfen konntest. Ne? Mhm. Aber ich erinnere mich ja, dass ich selbst in ihrem Alter war und ähnlich hilflos durch die Welt getorkelt bin. Mhm. Und da habe ich auch solche Versuche unternommen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich den wunderbaren Robert Jung, den kennst du noch, der Atomstaat, hat er geschrieben, der Zukunftsforscher Robert Jung, den habe ich mal besucht. Und jetzt ist mir etwas passiert, ich lese nicht viel.
Was?
Nein, ich lese ganz wenig schon, also wirklich, auch an Literatur ganz wenig. Aber ein Freund von mir schickte mir neulich ein Buch, das heißt Halbschatten, von einem Schriftsteller, der ist 3 Jahre älter als ich und wohnt in Hamburg, Uwe Timm. Mhm. Und dieses Buch ist so genial, dass ich es, weiß nicht, ob du das kennst, nur in geringen Dosen zu mir nehmen konnte, um nicht zum Ende zu kommen. Ja.
Okay.
Und als ich es dann zu Ende gelesen hatte, habe ich es in der Hand gehalten, geküsst und in meine Nähe gelegt. Da liegt es heute noch, so wertvoll war mir das. Und dieser Mann lebt in Hamburg. Und ich überlege mir doch allen Ernstes, ob ich nicht herausfinden sollte, wo er lebt, um ihn zu besuchen. Ich würde mit ihm gerne ein Gespräch führen. Vielleicht ist er daran nicht interessiert, aber das kann man ja in Erfahrung bringen. Nur um dir zu sagen, ich bin selbst nicht aus der Rolle raus, dass ich Leute um Rat frage oder um ein Gespräch bitte. Das hört nicht auf.
Okay, ja, aber guter Rat ist teuer. Der Rat... Du hast recht, ich bekomme auch solche Fragen. Das, was ich dann eigentlich immer antworte, ist, sucht euch liebe Menschen, die euch ähnlich sind.
Ja.
Pflegt eure Gemeinschaft und...
Ja. Weißt du, man kommt schnell in die Rolle des falschen Predigers. Mhm. Das will ich auf keinen Fall. Und Ken war ja ein ganz deutliches Beispiel. Der hat sich mit Haut und Haaren dagegen gewehrt, dass man ihn zu dieser Ikone erhebt.
Ken Jebsen.
Ja. Mhm. Nicht, das war dem ja sowas von unangenehm, da aufs Podest geschätzt zu werden. Mhm. Ich erinnere mich an öffentliche Reden von ihm, wo er dringlichst darum gebeten hat, sich selbst wichtig zu nehmen. Ja, und nicht irgendwelchen Leuten zu folgen. Mhm. Ah ja, aber wie gesagt, es ist... War einfach unglaublich schön bei euch die Tage.
Und es war unglaublich schön, dass du da warst. Vielleicht schreibst du ja deinen Sittenroman wirklich hier bei uns in der Gegend. Dann können wir noch viele solche Gespräche aufzeichnen.
Ich glaube wirklich, wenn du einmal diesen Wunsch formuliert hast, also den Sittenroman als Idee trage ich schon lange in mir. Der will geboren werden. Und der ist aber anspruchsvoll genug zu entscheiden, wo das stattfinden soll. Bisher konnte ich ihm außer dem Burgenland noch nichts Richtiges anbieten. Und falls wir hier was finden, würde ich sofort ins Schreiben kommen, das weiß ich. Und würde mich dabei sehr wohlfühlen, weißt du? Und auch in eurer Nähe zu sein und so, das wäre ganz fantastisch. Und vielleicht passiert das.
Wir halten die Ohren offen.
Ja, das wäre wirklich schön. Wäre wirklich schön.
Und dann musst du mir versprechen, dass wir sowas hier wieder machen, dass wir einfach miteinander sprechen, ohne einen steifen Interviewcharakter, sondern unsere Gedanken schweifen lassen.
Ja, ist ganz gut gelungen, weil das, finde ich, dieses Gespräch war eigentlich dieser Monolog, weil nach der gestrigen Nacht,
über die wir jetzt nicht vor Publikum reden.
Nein, wo dieses auch gar keine Rolle gespielt hat. Wie man sieht, ist ja nichts da.
Siehst du?
Ja. Und dir möchte ich ganz herzlich danken, Kameramann.
Lieber Dirk, ich wünsche dir alles erdenklich Gute.
Ich dir auch.
Du bist ein ganz, ganz toller Mensch und ein furchtbar lieber Freund. Und ich bin so froh, dass es dich gibt. Und ich hoffe, dass wir, nicht nur ich und meine Familie und meine Freunde, sondern wir alle noch ganz viel von dir lesen und hören dürfen. Und vor allem dein Sittenroman, ne? Das ist jetzt, du hast es jetzt ausgesprochen, du musst jetzt liefern, ne? Also zu spät.
Ja, das ist mir klar. Aber umgekehrt muss ich dir sagen, auch Julia, Unsere Freundschaft bedeutet mir so viel, das glaubst du gar nicht. Ja, wirklich wahr. Wirklich wahr. Da können die anderen Gäste, die hier gesessen haben, gar nicht dran klingeln.
Also, lieber Dirk, wir trinken dann noch ein Gläschen ohne die Kamera, oder?
Ja, ich würde sagen, ja.
Genau. Das war ein schönes Gespräch. Ja. Hab vielen lieben Dank. Und ihr, ihr lieben Zuschauer, das war heute mal ein ganz anderes Format, aber ich hoffe, das hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Und wenn es so gewesen ist, dann schreibt mir das, dann können wir das gerne wiederholen. Ich wünsche euch alles erdenklich Liebe und Gute. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier im Busoffice. Bis ganz bald, eure Julia.